Willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nico Nees und das Ziel meiner Arbeit besteht darin, dich zu unterstützen, niemals aufzugeben, an dich zu glauben und authentisch für deine Ziele einzustehen. Mehr Natürlichkeit, mehr Freundschaft und mehr Liebe mit Mannsein Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Grüßt euch meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mannsein Podcast. Und heute geht es um die großen Apparate, die Waller, die Welse. Und wir haben hier einen Fachmann am Start, der hauptberuflich Angelguide ist und weiß, wie man große Fische fängt. Den Benjamin Gründer. Und ich würde sagen, wir begrüßen ihn erstmal. Benjamin, schön, dass du da bist.
Ja, ich danke dir, Nico, für die Einladung. Für mich ein ganz neues Publikum diesmal. Ich bin echt gespannt, wie wir das über die Bühne kriegen.
Das kriegen wir wunderbar über die Bühne. Und der Titel lautet ja, die richtige Taktik, da kommt es drauf an, Lebenslektionen vom Walleangler. Und wie kamst du jetzt drauf überhaupt, ja, aufs Walleangeln? Und was ist da die Faszination, die das für dich ausmacht?
Also Wallerangeln, ich denke, wie vieles andere im Leben auch, ist wirklich Zufall gewesen. Ich war bedingt durch meinen Vater und Großvater schon als Kleinkind mit beim Angeln. Und so hat sich relativ schnell eine Leidenschaft entwickelt. Und Step für Step kommt man dann mit verschiedenen Angelarten in Berührung. Ja, und das Wallerangeln hat mich so Ende der 90er Jahre, 99 so in dem Bereich, dann wirklich, das war so ein Mythos, ein Fisch, der größer ist wie man selbst, viel Kampfkraft hat, sehr schwer zu überlisten ist. Und dieser Mythos hat sich ja so dann gefestigt, dass man jede freie Minute genutzt hat, um an Gewässer zu fahren, wo sie drin sein sollen und so weiter und so fort. Und so kam halt eins zum anderen. Und mehr oder weniger durch Zufall bin ich jetzt wirklich damit hauptberuflich unterwegs. Aber nie war das geplant, sondern eigentlich immer nur eine Faszination rund um das Thema Angeln.
Also schon früh dabei gewesen und ich habe früher auch geangelt als Kind, lange Zeit mit 12 angefangen und dann habe ich viele Jahre geangelt und mein Traum war es immer, so einen großen Waller mal zu fangen. Und jetzt will ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, wie die Folge zustande kam. Der Benny ist mir gefolgt auf Instagram, dann kam ein kurzer Austausch zustande und er hat mich eingeladen zum Wallerangeln und da wurden alte Erinnerungen wach bei mir, weil ich hatte früher keine Geduld und ohne Geduld, da wird es auch heute drum gehen, und die richtige Taktik, da fängt man eben keine großen Fische im richtigen Leben wie am See oder am Fluss. Deshalb habe ich nur einmal einen kleinen Mini-Wels geangelt, den habe ich dann wieder reingesetzt. Und was muss man dann für Eigenschaften haben überhaupt, die ein Walleangler mitbringen muss, damit er so ein Apparat fängt? Und wie zeigen die sich auch im Alltag wieder, die Qualitäten dann?
Also ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall, wenn es mal passt, bei dir ja nachholen können, dass du auch einen großen Waller mal fangen kannst. Eigenschaften, das ist immer wieder das, du brauchst halt irgendwas, was dich antreibt. Und wenn du halt so ein Fieber hast, wie auch immer man das ausdrücken möchte, Leidenschaft, gibt verschiedene Namen dafür, nimmst du viele Rückschläge in Kauf. Und ich denke, eine Eigenschaft ist halt dieses immer weitermachen. Also es gehören definitiv gerade beim Wallerangeln sehr viele Schneidertage, Wochen dazu, wo ich gar nichts fange. Und Wochen ist dann halt für viele schon mal nicht nachvollziehbar. Ich bin teilweise 4-5 Wochen am Stück draußen und da gibt's sehr schlechte Phasen. Erst dieses Jahr war es sehr schlecht und da kann es halt passieren, dass man wirklich über viele Tage hinweg keinen Fisch fängt. Und wenn du mich fragst nach der wichtigsten Eigenschaft, ist es immer wieder aufzustehen, sich neu zu motivieren und weiterzumachen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft.
Und die brauchen wir ja auch im ganzen Leben. Jetzt ist es nicht so, dass du ins Boot steigst, dass da so ein Echolot, wie man sich das vorstellt, fährst hin, da unten liegt ein Apparat, Angel rein und raus damit, sondern wie du sagst, es kann teilweise Wochen dann dauern schon.
Genau, also es sieht, glaube ich, für einen Außenstehenden sehr oft einfacher aus, wie es ist. Denn das ist ja auch dieses Reizvolle, denn es ist auch jeder Tag anders. Es gibt wirklich Phasen, wo man es so fangen kann, wie du gerade sagst. Man sieht es mit dem Echolot, lässt einen Köder runter. Aber das sind eher die Ausnahmen wie die Regel. Und deswegen, man muss sich darauf vorbereiten und dann, wie gesagt, auch den nötigen Biss haben und Elan, um immer wieder weiterzumachen, auch wenn man wirklich mal viele Tage, Stunden keinen Biss hatte.
Also nicht so schnell aufgeben. Und was ist da der richtige Köder für so einen Kavenzmann?
Große Welse ist und bleibt, der ist ein Raubfisch. Und der beste Köder definitiv ist ein Köderfisch, am besten auch lebend. Ist in Deutschland aber halt das große Problem, Thema Gesetzeslage. Deswegen fahren viele Angler ins europäische Ausland, weil da ganz vieles anders gesehen wird wie in Deutschland, allein von der Gesetzeslage her. Aber der beste Köder für einen Wels, gerade für sehr große Fische, wenn die ein gewisses Alter haben, dann 30, 40 Jahre und älter, ist und bleibt ein großer, lebender Köder der beste Köder überhaupt.
Okay, also da muss man dann schon ans Eingemachte gehen. Und darf nicht so zart beseitet sein. Und was sind dann da richtige Taktiken? Ich habe jetzt neulich auf Instagram bei dir so eine Story gesehen mit dem Wallerholz, ne?
Genau. Das ist eine Taktik. Das ist auch der große Reiz beim Thema Wallerangeln. Es gibt unwahrscheinlich viele. Also angefangen von diesen klassischen Kunstköderangeln mit Gummifischen, Blinkern, dass man nur wirft, bis hin zum Ansitzangeln mit Bojen, Umlenken und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, um Fische zu fangen. Und die beste, wirklich die beste Methode, gerade für große Wälse, ist das Ansitzangeln am Ufer oder vom Boot aus und dann systematisch deine Montagen auszulegen und zu warten, dass der Fisch dann auf deinen Köderfisch beißt. Das ist die beste Taktik.
Und du hast da eine Vorstellung auch, wo der Fisch im Wasser ist, das irgendwie, oder? Das ist ja kein Zufall, wo du dich dann hinsetzt, nehme ich mal an.
Genau. Es gibt eigentlich nur zwei Parameter, die für uns wichtig sind als Angler. Ruheplatz und Fressplatz. Ruheplätze findet man relativ schnell, weil der Wels ein Fisch ist, der sich sehr gerne im Unterstand versteckt. Also Wurzelberg, Kraut, Sausee-Rosenfelder und so weiter und so fort. Auch tiefere Bereiche von den Gewässern, das sind sehr oft die Wohnzimmer. Und dort fressen sie aber nicht oder sehr, sehr schlecht und selten. Und ich versuche als Welsangler eben das abzupassen, wo geht der Wels zu seiner Fressphase hin, wo findet er seine Nahrung, was frisst er aktuell für Nahrung. Und dann versuche ich mir strategisch günstige Plätze zu finden, um diese Zugrouten zuzumachen.
Okay, und diese Taktiken, die du da anwendest, Wallerholz, kann man vielleicht nochmal erklären für die Zuhörer, das wird nicht jeder kennen, was das ist.
Ja. Das ist eine sehr spannende Methode, wo ich versuche, mit Hilfe von Hölzern, wo am Ende ein Kopf ist, ein Geräusch zu erzeugen, ähnlich wie ein Topf, den ich verkehrt rum auf ein Gewässer lege und ziehe den wieder hoch, entsteht ein Unterdruck. So ähnlich ist das mit dem Wallerholz auch. Und dieses Geräusch lockt Wälse an. Da gibt's verschiedene Theorien, warum die darauf reagieren. Die wahrscheinlichste für uns ist, dass es eigentlich der Chef ist im Gewässer und für den ist das ein Eindringling in sein Revier und der schaut nach, was das ist. Und der Köder, den wir dann dort präsentieren, da denkt der Fisch dann halt, das Geräusch kommt von denen und versucht, den zu verbeißen, nicht zu fressen. Und dann kann man so fangen. Genau. Das ist eine sehr, sehr spannende Methode, funktioniert aber halt nicht überall, nicht immer. Und das ist halt das, was es gilt herauszufinden über den Lauf der Zeit.
Und die Hörerinnen und Hörer, die können jetzt schon da ein paar Analogien bilden für ihr Leben. Und zwar habt ihr gehört, ihr müsst Geduld mitbringen, die brauchen wir auch. Dann müsst ihr die richtigen Stellen euch raussuchen, egal um was es geht, was ihr wollt im Leben. Wenn wir an der falschen Stelle sind, im falschen Umfeld, passiert nichts. Und dafür braucht man eben den Blick. Und selbst wenn man dann an der richtigen Stelle ist, kann es eben dauern. Jetzt ist es ja so, dass man da verdammt viel Geduld braucht, so wie du es beschrieben hast.
Ja.
Kannst du jetzt mal ein anderes Beispiel noch nennen, wo du in deinem Leben auch viel Geduld gebraucht hast und wo du da profitiert hast von dieser Geduld, die du auch beim Angeln schon gelernt hast irgendwo?
Ein Thema, wo ich wirklich so Step für Step, das waren so meine ersten großen Transaktionen, wenn es um Immobilien geht. Also nicht diesen Irrglaube, wie viele verfallen, über Nacht reich werden, sondern wirklich Step für Step angefangen mit der ersten kleinen Eigentumswohnung, gekauft, saniert, verkauft. Und jetzt, 10 Jahre später sieht da die Welt schon anders aus. Aber das ist eben auch ein Prozess von Ausdauer, dranbleiben, immer wieder, ja, es gibt Rückschläge, da zieht einer aus, da muss man was machen, dann ist das nicht, dann kriege ich irgendwelche, ja, Genehmigungen nicht für den Bau und. Und das sind alles so Sachen, die im Prinzip wirklich parallel mit den Angeln zu vergleichen sind.
Und das brauchen wir beim Podcast, bei allem. Das ist ja das, was ich auch immer predige. Und oft geht die Geduld verloren und da kommt selten was Positives dabei raus, ne, im Leben, wenn wir genau. Die Geduld verlieren. Und du hast jetzt gerade schon Rückschläge angesprochen und Misserfolge auch beim Angeln vielleicht, dass er kurz vorm Landen abreißt. Wie gehst du damit um im Leben, wenn da jetzt mal so ein Misserfolg, so ein richtiges Missgeschick passiert? Weil viele schreiben mir immer, die irgendwo eine Krise erleben und tun sich schwer damit, angemessen umzugehen.
Genau. Also das ist auch ein schwieriges Thema. Wenn es bei mir um die Persönlichkeit geht, kann ich immer sagen, dass mich das am stärksten gemacht hat. Ich habe meine Mutter ein Jahr gepflegt und dann ist sie relativ früh verstorben. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesehen habe, dass man entweder daran zerbrechen kann oder dass man stärker wird aus dieser Situation. Und so ähnlich ist es dann beim Angeln auch. Natürlich frisst mich dann immer wieder an. Ich brauche dann mal so meine, ich sage dazu immer Reset-Zeit. Dann angel ich auch mal wirklich 1-2 Tage nicht und dann geht's wieder motiviert weiter. Und genauso ist es für mich im Leben auch. Mittlerweile sehe ich das immer als Herausforderung, als einen Punkt, der dazugehört, um weiterzukommen. Und dann brauche ich mal so meistens 48 Stunden und dann geht's weiter.
Und Angeln ist ja wahrscheinlich auch bei Wind und Wetter bei dir angesagt, ne? Also schlechtes Wetter, da bleibst du nicht daheim, da wird es wahrscheinlich auch rausgehen, oder?
Genau. Also ich bin 12 Monate im Jahr unterwegs. Meine Hauptzeit ist sogar der Winter. Das klingt gerade für viele immer blöd, weil die denken, Angeln ist so schön Wetter und so. Aber gerade im Winter haben wir den riesen Vorteil, dass die Fische inaktiv sind. Und das heißt für uns, sie schwimmen nicht, sie bewegen sich sehr selten. Bei 4-5 Grad Wassertemperatur fährt er alle Körperfunktionen zurück, weil es wechselwarme Tiere sind, hat maximal noch 6 Herzschläge in der Minute. Und das ist für mich, um große Fische gezielt zu fangen, die beste Zeit, weil der nicht viel schwimmt und zieht. Und deswegen bin ich sehr viel im Winter unterwegs. Meine Hauptzeit ist meistens von Oktober bis Anfang Mai.
Und warum ist das die beste Zeit in dem Sinne? Weil ich würde mir jetzt denken, wenn er viel schwimmt, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er dann Köder findet.
Das ist eine Herangehensweise, aber die andere ist erstmal die, dass Ruhe im Wasser ist. Und was heißt Ruhe? Ruhe heißt, ich habe weniger Mitfresser, wenn ich dort angel. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in Deutschland angel mit legalen Köder, sprich mit Tauwurm, und ich habe da immerzu kleinere Fische, die mir die Köder runterziehen, habe ich nie einen Köder über einen langen Zeitraum sauber präsentiert. Und im Winter habe ich halt diesen Vorteil schon mal, dass die anderen Fische wie vom Erdboden weg sind. Und bedingt durch die Größe von dem Wels sind die klein passiv, sehr, sehr passiv. Und die großen, allein schon durch die größere Körpervolumen, haben ein höheres Energieaufkommen. Und wenn die dann unterwegs sind, sind sie dann besser fangbar wie im Sommer, weil dann alles unterwegs ist.
Ah, okay.
Und wenn ich halt vorher einen Meter Fisch fange an meinen Angelplatz und ich muss dann mit dem Boot fahren und es entsteht Krach, ist eventuell der 220 Fisch, der hinten dran steht, dann schon vergrämt, bevor ich den überhaupt dann an Biss reizen kann.
Also habt ihr es gehört, ihr müsst die richtigen Orte aufsuchen, wo nicht so viele unterwegs sind. Ne? Habt ihr bessere Fangchancen, auch im richtigen Leben. Jetzt haben wir gesagt, der Drill von dem, einmal brauchst du Geduld, dass er überhaupt anbeißt. Wenn er jetzt angebissen hat, dann geht es natürlich auch zur Sache. Im Vorgespräch hatte ich schon mal gefragt, wie lange dauert es? Vielleicht kannst du uns dann nochmal so einen Ausblick geben, wie stellt sich das dann dar, wenn er angebissen hat, der Kollege Waller?
Ja, also sehr, sehr lange Drills sind zwischen 45 bis 60 Minuten. Das ist aber eine Ausnahme. Ein 2-Meter-Fisch in der Regel so 15 Minuten. Das ist ein langer Drill. Alles bis 5 bis 15 Minuten, das ist so normal beim guten Fisch. Und alles, was drüber hinausgeht, ist eher selten. Aber muss man auch immer wieder dazu sagen, das passiert Leuten, die schon gut darauf vorbereitet sind. Also einer, der da mit einer Stipprute sitzt und eine falsche oder eine dünne Schnur hat, der wird den Fisch nie sehen. Der reißt den vorher ab. Oder jemand, der den versucht, mit Krampf rauszuziehen, weil er jetzt denkt, er hat 100 Euro für eine Rute ausgegeben, den zeigt ein 100 Kilo Fisch, was Sache ist, und dann fliegt den alles auseinander. Also es ist ein ganz wichtiges Zusammenspiel zwischen der richtigen Materialausstattung und natürlich auch den Können, weil so einen Fisch zieht man fast nie vom Land rein, sondern immer vom Beiboot, also Schlauchboot. Mhm. Da muss ich hinterherfahren. Und wie gesagt, ein Fisch, wir reden hier von Fischen so der 250 plus Klasse, dann komme ich nicht drum rum. Da brauche ich Erfahrung, da brauche ich eine gewisse Coolness, weil die meisten Fische werden im Prinzip verloren. Das sehe ich durch meinen Job als Angelguide, mhm, weil die Leute Nerven bekommen. Die warten wochenlang, Monate, Jahre lang und dann haben sie die Chance und sie müssen ihn noch nicht gefangen haben, um zu merken, dass es ist. Mhm. Das ist auch immer wieder so ein Punkt. Aber spätestens dann, wenn sie merken, oh, das ist der erste Fisch, der mit einem Schlauchboot im Schlepptau zum Beispiel einen Rhein flussauffährt, weil es einfach hinterherzieht, spätestens dann fangen die an und wollen zerren und wollen dem Fisch zeigen, wo es lang geht. Und ein Fisch ist halt in seinem Element ja schwer zu bezwingen und das mache ich nur durch Zeit und durch Technik.
Und kannst du diese Prinzipien auch auf dein Leben übertragen in einer gewissen Weise?
Würde ich auf jeden Fall unterstreichen, ja. Also alles bei mir mittlerweile ist auch aufs Angeln oder andersrum aufs Leben übertragbar. Dass man eben, was wir schon hatten, diese Geduld hat, diese Aufstehmentalität, wenn was ist, dass man weitermacht. Und dann, wenn man eine Chance bekommt, da auch zupackt, aber eben nicht mit der Brechstange, sondern wirklich vorbereitet an das Werk hinangeht. Und genauso sehe ich das mittlerweile bei allen Stationen, die ich so durchlebe auch.
Und wenn du die Geduld hast, fängst du die großen Kollegen da? Und was war der größte Waller, den du bisher geangelt hast?
Mein größter Fisch mit Gästen war 2,68
Meter. 2,68 Meter. Den ich im Boot hatte. Jawohl.
Genau.
Und wo war das Ganze?
Das war in Italien. Das ist mittlerweile meine zweite Heimat. Da verbringe ich einen Großteil meiner Zeit. Das ist San Bernardino. Da wohne ich auch einen Großteil übers Jahr gesehen. Dort habe ich mein Boot und so weiter. Das ist mein Ausgangspunkt. Und das ist am Grande Fiume Po eigentlich die Nummer eins, wenn es um Großfischreviere geht. Dort werden die Fische nach dem Fang zurückgesetzt. Mittlerweile wurde dieser Fisch auch schon gemeldet mit über 2,80 Meter. Also die wachsen ja weiter. Und laut Biologie sind sie noch lange nicht angekommen an der Fahnenstange, weil sie angeblich über 80 Jahre alt werden können. Und das, was wir fangen, ist ungefähr 45 Jahre alt.
Und da gibt es dann kein Steak, sondern der wird wieder reingesetzt.
Der wird wieder reingesetzt, genau.
Und gibt es da so einen besonderen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war wirklich ja, ein krasses Ding?
Tausende eigentlich. Mein krassester Fisch zum Beispiel für mich war, ich bin seit 2005 bei einer sehr großen Angelfirma unter Vertrag gewesen und habe dort maßgeblich mit einem Programm rund um das Welsangeln mit aufbauen können, als Teamangler, und habe 2020 den schweren Entschluss getroffen und habe dort aufgehört. Und das war für mich wie der Fall in so einen luftleeren Raum. Also das war wirklich schwer. Und unser zu der damaligen Zeit der größte Konkurrent im Prinzip, der hat mir ein Angebot gemacht und das konnte ich mir ehrlich gesagt nie vorstellen. Also heute noch, vor 6 Jahren, wäre das für mich undenkbar gewesen. Und dann habe ich mich mit denen getroffen, habe da viel mit denen besprochen und so weiter. Man hat sich da beschnuppert und der hat mir angeboten, einfach mal ein bisschen Angelgerät zu nehmen und angeln zu gehen. Das war zu jener Zeit gar nicht so einfach, weil da noch Corona-Auflagen waren. Aber mein erster Fisch mit diesem Tackle war halt wirklich ein Fisch über 2 Meter. Das ist schon immer was Besonderes, egal wo man den fängt. Aber es war auch noch ein reiner Albino, sprich, der war schneeweiß.
Oh.
Und das war was wirklich Besonderes. Also da muss ich immer, ich habe schon viele Fische selber fangen können, beziehungsweise viele Gäste auch im Jahr, denen ich dazu verhelfen darf. Aber der war schon für mich so was Besonderes, weil ich so hin und her gerissen war. War es die richtige Entscheidung, da aufzuhören und. Ja, und auf einmal war das wie so ein Zeichen. Ja, das musste machen, das ist der richtige Weg. Und ich bin auch mittlerweile jetzt, knapp 4 Jahre später, sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Ab und zu muss man einfach die Entscheidung gehen oder treffen, wie du es gerade sagst. Und dann kriegen wir schon die Zeichen, die man braucht. Das kann ich auch nur bestätigen, dass es richtig war. Ne?
Genau.
Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, Walleangeln, Fänge planbar machen. Also man kann einen Fang planen, sagst du.
Genau, ja. Das ist definitiv möglich, ja.
Und was sind dann da die Strategien, grob gesagt, die man da anwendet, die man vielleicht auch wieder ins Leben übertragen kann?
Ja, was wir schon mal ganz kurz hatten, als allererstes kommt schon mal darauf an, wo verbringe ich meine Zeit? Wir sagen dazu sehr viel, was ist mein Umfeld? Die fünf Leute, die dich am meisten umgeben, prägen dich. Und beim Ballerangeln ist es genauso. Ich habe täglich fast über Instagram Leute, die mir dann schreiben, sie fangen keinen, wie kann das sein? Und schreiben mir dann im zweiten Satz aber, dass sie an so einem Vereinstümpel sind, wo der Klaus einen kennt, dessen Arbeitskollege hat angeblich mal einen drauf gehabt. Wenn ich nicht weiß, dass Wälse besetzt wurden beziehungsweise noch nicht gefangen wurden, würde ich nie dort meine Zeit investieren. Mhm. Nie. Und das ist schon mal das Allererste, wenn es um Fänge planbar machen gilt. Ich muss die Zeit an Gewässern verbringen, wo es die überhaupt gibt. Und dann diese optimal nutzen. Und optimal nutzen ist halt, diese verschiedenen Angeltaktiken zu kennen, selbst wenn ich sie nicht alle perfekt beherrsche, aber ich muss sie wenigstens kennen und dann immer auf die jeweilige Situation anwenden. Und das ist eben das, was für mich diesen großen Reiz ausmacht. Es gibt so einen gewissen roten Faden, aber jede Situation ist immer wieder ein bisschen anders, sodass man immer wieder die Stellschrauben ein bisschen nachziehen muss.
Also es gibt da nicht das, was du immer anwenden kannst, aber du gibst ja eine gewisse Richtung einfach, ne? Dass du sagst, du musst dir schon sicher sein, das ist ein fischträchtiges Gewässer. Genauso, wenn wir jetzt rausgehen im Leben und sagen, wir wollen jemanden kennenlernen, der eher ruhig ist und sind dann immer nachts in einem Club irgendwo drin, wird schwierig wahrscheinlich, ne? Und der richtige Ort, die richtige Herangehensweise, die fängt halt da schon an, im Anfang der ganzen Angelegenheit, ne?
Genau, bevor es ums Angeln geht, ja.
Und da sind wir auch bei der Ausrüstung, weil du hast ja schon angesprochen, wenn jetzt jemand nicht vorbereitet ist, da sitzt und kriegt so einen Biss, hat er keine Chance, der reißt ab.
Genau.
Und wie wichtig ist da also dann die Vorbereitung, die Ausrüstung? Ich habe da mal deinen Podcast gehört, eine Folge, du hast da Dinge erwähnt, da habe ich noch nie was davon gehört. Das ist für mich schon wie höhere Mathematik von allen möglichen Posen und Techniken. Ich hatte einfach nur eine Angel, ja. Und rein damit. Wie wichtig ist das Ganze und wie kann man das auch wieder auf unsere Ziele im Leben anwenden?
Also auf der einen Seite darf man sich nicht immer, man darf es nicht zu kompliziert machen. Man muss irgendwann ins Tun kommen. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch viele Leute, die sind in der Theorie besser wahrscheinlich wie ich, aber kommen selber nicht ins Machen, weil sie immer eine Ausrede haben, warum sie nicht ans Wasser kommen. Da muss ich das noch machen, da ist das, da war das, irgendwas. Und das ist auch schon mal das Erste. Man darf es nicht verkomplizieren. Und dadurch, dass es halt heutzutage 1000 verschiedene Alleinmaterialien gibt, vom Vorfach, von den Haken, von den U-Posen, Posen, Wirbel, kann man sehr schnell den Überblick verlieren. Aber das Wesentliche bleibt immer gleich. Und das Erste ist, ein Angler sucht sich das Gewässer aus, wo er den Fisch weiß, dass er da ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er guckt nach den Nahrungsgrundlagen. Zum Beispiel am Grande Fiume Po fressen Wälse bevorzugt Meereschen. Werde ich im Rhein nie haben, weil es die dort nicht gibt. Also heißt das, ich muss erst mal rausfinden, was frisst dann der Fisch in meinem jeweiligen Gewässer bevorzugt und dann auch, in welcher Jahreszeit bin ich dort. Zum Beispiel sind Wälse im zeitigen Frühjahr in der 16-Grad-Marke sehr oft Sammler. Und das hängt damit zusammen, dass Kröten, Frösche, aber auch Weißfische im Uferbereich anfangen zu laichen und dort so riesige Laichteppiche bilden. Die meisten von euren Hörern werden das sicherlich auch kennen, wenn sie mal an so einem Parkteich vorbeilaufen. Und dann kann es mehr wie einmal vorkommen, dass große Fische einfach nachts da drinnen stehen und diese Nahrung raussaugen. Diese Fischeier, die sind winzig klein und der frisst die halt, weil die voll sind mit Proteine. Das ist dann wieder eine andere Taktik, da muss ich ganz anders angeln, wie zum Beispiel im September. Und das ist Vorbereitung. Das heißt, ich gucke mir die Wassertemperatur an, ich gucke mir die Nahrungsgrundlagen an und dann lege ich mir einen Plan zurecht, wo vermute ich die Fische, wähle den entsprechenden Köder und setze mich dann an die Stelle. Und wenn ich dann einen Tag später eben oder beziehungsweise eine Nacht später keinen Biss hatte, weiß ich, ich habe falsch gepokert. Und das passiert mir mehr wie einmal, mehrmals in der Woche. Und dann heißt es für mich einpacken, falsch entschieden, falsche Taktik versucht hier anzuwenden. Vielleicht geht es in nächste Woche. Das interessiert mich in dem Fall aber nicht. Ich packe dann ein und gehe auf einen neuen Platz.
Okay. Also im Endeffekt musst du immer auch schauen, wie sind die Gegebenheiten jetzt jahreszeitabhängig von der Örtlichkeit. Also du musst alles mit einbeziehen und dementsprechend ist auch dann die Vorbereitung darauf abgestimmt, wie es dann aussieht.
Genau. Ne? Genau.
Und musst du überhaupt mal improvisieren? Gibt es da Situationen oder gibt es irgendeine Situation, wo du dich erinnern kannst, du musstest improvisieren oder ist das schon alles so hochprofessionell, dass es keine Improvisation mehr gibt bei dir?
Doch, es gibt immer noch ganz viele Phasen, wo ich immer wieder dasselbe sage, wir wissen bis heute viel zu wenig. Und ich habe das dieses Jahr in Spanien erst wieder erlebt, im zeitigen, oder es war noch Winter besser gesagt, haben wir eine Schule Welse gefunden, also wirklich 10, 15 Fische, und wir konnten dort keinen Biss verbuchen, und das über Tage. Ich habe da auch Videos dazu gemacht, wie wir die Fische auf dem Echolot hatten, und das sind immer wieder so Phasen, man denkt, man weiß sehr viel, aber spätestens in solchen Momenten wird man dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, und dann, ich sage dazu dann immer, ich sitze dann wie ausgekotzt am Ufer und dann denke ich wieder nach, was wissen wir überhaupt, wahrscheinlich viel zu wenig.
Also im Endeffekt, das ist das Wissen, was du ansprichst. Keiner ist von uns jemals Waller gewesen, deshalb wird es ja schwer, ne? Und,
ja.
Und so viele Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen, keine Ahnung, weltweit wird es auch nicht geben, nehme ich mal stark an, speziell mit dem Waller.
Genau, genau. Also es ist eine relativ überschaubare Community. Ist natürlich was ganz anderes wie bei dir, weil du ganz viele verschiedene Menschen ja ansprichst. Und bei mir ist ja immer dieser eine Fixpunkt, ist immer, es dreht sich nur um das Thema Waller. Ich bin auch zum Beispiel kein Spezialist, wenn es um Forellenangeln geht oder ein Dorsch. Mhm. Und das ist halt auch so ein Punkt, irgendwann, wenn man gezielt dann regelmäßig solche Fische fangen will, muss man sich festlegen und spezialisieren. Das gehört halt einfach dazu. Und dann gehören solche Phasen dazu, wo man eben mal nichts fängt. Und die Leute, die dann wirklich dauerhaft dranbleiben, weil es natürlich auch kostenintensiv ist, zeitintensiv, die sind überschaubar. Und deswegen kennen wir uns untereinander eigentlich schon sehr gut, europaweit.
Und wie du es jetzt gerade gesagt hast, lieber eine Sache richtig mit Herzblut gemacht, als vieles halbherzig. Da kommt halt selten was Gescheites dabei raus, auch sonst wo im Leben, ne? Was sind da deiner Meinung nach Klischees übers Angeln an sich? Man denkt ja so, der Angler langweilig, der hockt da irgendwo. Und über das Wallerangeln, gibt es da Missverständnisse? Ja, wie schaut es aus hier? In Frankfurt wurde mal, ich glaube vor ein oder zwei Jahren ist es schon wieder her oder noch länger, ein Waller geangelt am Main. Mhm. Und dann wurden die Angler da wüst beleidigt. Das war dann auch mal in der Zeitung groß drin. Mhm. Weil da, glaube ich, auch viele Menschen mittlerweile den Bezug verloren haben, ne?
Ja, die Beleidigungen haben ja daher gerührt, dass viele so empört waren, wie der den Fisch abgeschlagen hat.
Ah, okay.
Und das ist halt so ein ganz schmaler Grat. Ich zum Beispiel, wenn es irgendwie möglich ist, ich mache einmal im Jahr einen Projekttag in der Schule und da ist auch Projektangeln dabei. Und da halte ich Vorträge und da sitzen halt die Kids dann drin. Und es kommt halt drauf an, wie du den Leuten das zeigst, was du machst. Und Angeln, das erste Missverständnis ist halt, glaube ich, was viele so im Hinterkopf haben, ist, dass ich irgendwo hinfahre, wo das Auto da steht und dann habe ich eine Rute und werfe die raus und sitze dann da und warte. Das hat mit dem Angeln, was heutzutage stattfindet, gar nichts zu tun. Also egal, ob es dann in dem Thema Raubfisch ist, Hecht, Barsch, Zander, Karpfenangeln ist ein Riesenmarkt, doppelt so groß wie Waller. Wallerangeln, Forellenangeln, das ist alles heutzutage spezialisiert. Und da werden viele Leute, die damit keine Berührungspunkte haben, erstaunt sein, nicht nur wie weit diese Technik und Taktik ist, sondern eben wie wirklich die Leute dann da rangehen mit Begeisterung. Und dann eben, auch wenn ein großer Fisch gebissen hat, sieht man das ganz oft, wenn das halt ein Profi ist, bekommt er keine Nerven. Der überreagiert nicht. Also ich habe Gäste dabei, der fängt an zu schreien, weil der auch noch nie erlebt hat in seinem Leben, dass ein Fisch den reinziehen könnte, wenn er halt die Bremse schließt von der Rolle. Und das ist halt das Erste, wo ich das relativ schnell sehe, ob einer Erfahrung hat oder nicht. Denn wir arbeiten ja darauf hin, wenn sich jemand spezialisiert. Ich arbeite ja für ein gewisses Ziel. Tag für Tag, auch nach Misserfolgen, mach immer weiter. Und wenn der dann kommt, dann bin ich darüber nicht mehr erschrocken. Und deswegen kann ich das auch ein Stück weit genießen, habe natürlich auch immer eine gewisse Anspannung dabei. Und das ist natürlich immer das, was, glaube ich, ein Außenstehender beim Thema Angeln gar nicht sehen kann. Der hat das alte Klischee, da wirft einer am Sonntagabend oder Sonntagnachmittag mal eine Pose ins Wasser und freut sich, wenn es dann mal zuppelt und korbelt den raus. Angeln ist heutzutage viel, viel mehr wie das.
Also hochspezialisiert, und die Leute, die dann angeln, wissen auch viel über den Fisch, wie du jetzt zum Beispiel, ne?
Genau.
Und anders
du
als
musst
hier.
Das wissen.
Ja, und das in Frankfurt war mir jetzt nicht bewusst, dass der da den dann ja abgeschlagen heißt, tot gemacht hat, getötet hat, ne?
Genau, und da gab es eine Riesendiskussion, weil in Deutschland gibt es, also wir haben offiziell, darf ich einen gefangenen Fisch nicht zurücksetzen, wenn der außerhalb der Schonzeit ist und Schonmaße. Hier fängt aber ein Riesenproblem an, dass das Tierschutzgesetz über allen steht. Und das Tierschutzgesetz heißt halt in Deutschland, dass wir keinen Fisch, also kein Lebewesen, so steht es ja drinnen, nicht zum Spaß quasi quälen dürfen, fangen dürfen. Aber dann steht eben auch drinnen, ich darf es nicht einfach töten, wenn ich keine Verwendung dafür habe. Und das heißt halt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen großen Fisch fange, dürfte ich den auch zurücksetzen mit diesem Argument. Das wird dann aber dahingehend wieder entkräftet, wenn dann halt Naturschützer auf diesen Zug aufspringen, weil der Angler dann den Fehler macht, hält er diesen Fisch und macht mit dem noch Bilder. Und dann ist halt ein Vorwand da, dass er nur ans Wasser gefahren ist, eben um diese Trophäenbilder zu machen. Und dann gilt wieder das Gesetz, dass er diesen Fisch hätte abschlagen müssen. Und das in Frankfurt wurde hoch und runter diskutiert. Es gibt viele Anzeigen auch gegen bekannte Angler, die das regelmäßig haben, weil sie Fische zurücksetzen vor laufenden Kameras und so weiter, wo sich immer wieder auserkorene Naturschützer dann auf die Fahne geschrieben haben, mit Anzeigen bringen wir das weiter. Das Problem ist natürlich sehr oft, dass der Wasser, also der Naturschutz sehr oft an der Wasserkante endet und dass die, die was schützen wollen, sehr wenig überhaupt einen Plan haben, was unter Wasser passiert. Und ein Fisch zum Beispiel, wo wir gerade drüber reden, ein Wels ist ab dem dritten Lebensjahr geschlechtsreif und kann pro Kilogramm Gewicht bis zu 500.000 Eier produzieren. Und dann sollte sich jeder Angler bewusst darüber sein, wenn ich eben einen Fisch, wie in dem aktuellen Fall aus dem Main, mit 1,50 Meter Abschlag, der dann 30 Kilo hat, ist das eben ein Verlust für den Bestand für die kommenden Jahre. Und das sind halt alles so Aspekte, die heutzutage ein Angler, der sich spezialisiert, weiß. Und das ist definitiv gut, dass es so geworden ist, weil wer nur auf den blauen Dunst hinfährt, verliert auch sehr oft die Freude am Angeln, weil der eben nichts fängt oder sehr wenig. Und dann sieht er halt das Internet, dann wird er halt durch Fangmeldungen aufmerksam, wie auch immer, will das auch, dann denkt er, das kann ich mit zweimal Angeln gehen erreicht und sieht aber nicht diese hunderten, tausenden Stunden Vorbereitung, Arbeitszeit, die eben zu diesem Fang geführt haben.
Und so ist es mit allem, so ist es auch mit Instagram. Jetzt nach 3 Jahren, das kann man wunderbar vergleichen, jeden Tag war ich da dran, da stecken hunderte Stunden drin, tausende Stunden, ich habe keine Ahnung. Und man sieht dann nur dann den Moment, wenn es wächst oder wie jetzt in dem Fall, wenn du den Waller fängst. Ne? Aber was das für eine Vorbereitung war, das Wissen dir anzueignen, die Geduld bei Wind und Wetter, vielleicht dann noch ein Fehlbiss und so weiter und so fort, das sieht ja keiner. Ne?
Genau, blutige Nasen in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Du wirst doch nicht schon wieder angeln gehen und. Das sind alles dann so Sachen, die sieht man eben auf dem Fangbild nicht. Ne?
Und da ist ja viel mit Unvorhersehbarkeit. Ne? Du weißt ja nie, beißt da was, was passiert da überhaupt? Und wie gehst du damit um, auch in deinem Leben? Bist du komplett gelassen? Schauen wir mal, was passiert oder was ist da dein...
Ich muss mich gut dabei fühlen bei dem, was ich mache. Das ist das Allererste. Und wenn ich zum Beispiel angeln bin, sage ich dann immer zu meinen Gästen, besser kann ich es nicht wie jetzt. Also das heißt für mich immer, ich habe alles in die Waagschale geworfen. Ich habe mich nicht hängen lassen. Also das heißt, ich habe mir einen Platz gesucht, ich habe den bezogen, ich habe die Vorfächer angepasst, ich habe die richtigen Köder, ich habe die Ruten ordentlich ausgelegt und so weiter und so fort. Und dann diesen letzten Quäntchen Glück, ob dann der Fisch da reinbeißt, das überlasse ich quasi dem Fisch. Aber mittlerweile bin ich dann so gelassen, dass ich sagen kann, ich habe alles, was mir an Wissen zur Verfügung steht und an der Ausrüstung in die Waagschale geworfen. Besser kann ich es aktuell nicht. Wenn, dann ist es wieder ein Lernprozess und das passiert sehr, das ist halt auch so ein Punkt, man darf nie denken, man hat es irgendwie zu 100% durchschaut, sondern man muss aus jeder Sache lernen. Und deswegen führe ich zum Beispiel nach wie vor seit 1997 mein Fangbuch, wo ich mir das auch wirklich eintrage. Und da stehen viele Sachen drin, die mich dann eben im Laufe der Zeit besser machen.
Also unser Bestes geben und dann müssen wir auch darauf vertrauen, was passiert praktisch.
Genau. Wer das Beste in die Waagschale wirft, dem wird Gutes zurückkommen. Das ist einfach so.
Das sehe ich genauso. Und was war da die längste Angelsitzung in Anführungszeichen, die längste Zeit, die du am Stück am Wasser warst oder im Wasser,
auf
dem Wasser?
Fünf Wochen.
Ich bin
jetzt im Oktober wieder, ja, 4 Wochen am Stück unterwegs. Das ist für mich mittlerweile normal. Also ich mache immer 4 Wochen am Stück. Und so 5 Wochen ist das Längste, wo ich vom Frühs, ja, ich gehe am Freitag raus und komme 5 Wochen später wieder rein.
Also du bist dann wirklich draußen?
Nur draußen, genau.
Okay, Respekt.
Nur draußen.
Also mit 4-5 Stunden mal schauen, dann holen wir einen Waller raus. Da kommen wir nicht weit, ne?
Nicht unbedingt, nein.
Okay, also musst du auch sehr naturverbunden sein, natürlich, wenn du so viel draußen bist. Nehme ich mal stark an. Und was spielt es dann für eine Rolle für dich auch? Ja, Wohlbefinden, Leben. Ich bin leider momentan so viel im Büro und ich brauche auch die Natur. Du bist dann 5 Wochen am Stück draußen. Nervt es dich irgendwann oder sagst du, das ist genau dein Ding?
Also es ist mein Ding. Es ist aber auch immer wieder mal schön, dann, ich sage dazu gerne Zivilisation, mal zurückzukommen, sich einfach mal zum Beispiel am Frankfurter Flughafen zu setzen mit einem Kaffee und die Hektik der Leute zu beobachten. Mhm. Denn wenn ich dann zu Hause bin, habe ich ja Zeit. Und ich brauche eben das, draußen zu sein. Ich hatte jetzt erst letzte Woche wieder so einen Punkt, wo ich abends nochmal rausgefahren bin zum Fischen. In Frankreich war das. Und dann wird mir immer wieder gezeigt, wie groß ich bin, weil da eben ein extrem starkes Gewitter aufgezogen ist. Und das ist für mich immer diese Wehmut und Reue, die man nie vergessen darf. Mhm. Da werde ich immer für mich so geerdet. Und das heißt für mich, Junge, es kann ja morgen vorbei sein oder jetzt sofort. Mhm. Und ich muss draußen sein, also nach 2 Wochen maximal zu Hause, dann, ja, da werde ich schon unruhig. Aber es ist eben auch dein Leben. Mhm. Und ich merke das eben auch allein schon an der Vorbereitung, was ich an Sachen dabei habe, ist in der Regel die Hälfte weniger wie das von meinen Gästen. Weil ich halt nur noch optimierte Sachen habe. Das fängt bei der Kleidung an, Ausrüstungsgegenstände. Das weiß man irgendwann nach so vielen Jahren draußen. Ich bin jetzt, wie gesagt, 16 Jahre selbstständig. Und dann weiß ich eben, was ich draußen brauche und was nicht. Genau.
Und du angelst dann mit verschiedenen Gästen in der Zeit, in 5 Wochen? Oder
genau, wie? Ich bin immer eine Woche mit meinen Gästen unterwegs und nehme maximal 3 mit.
Ah, okay.
3 pro Woche, genau.
Und wie hoch ist da die Erfolgsquote?
Also in der Regel fängt schon jeder seinen Fisch, aber das ist halt auch ein Problem, wo fängt der Erfolg an, wo hört er auf? Hm. Und beim Ballerangeln ist zum Beispiel, ich habe Touren dabei gehabt, da hat jeder seinen Fisch gefangen mit 1,20 Meter, der größte. Hm. Ich habe aber auch schon Touren gehabt, wo mir die Leute gesagt haben, das nächste Mal, wenn wir kommen, gehen wir auf Masse, weil die nur 2 Fische gefangen haben. Da hat der eine einen 2,46 gefangen und der andere einen 2,43. In den wirklich ersten 3 Angelstunden. Das war ein Doppelbiss, die kam Samstag auf Sonntagabend und die ganze Woche danach kam gar nichts mehr.
Okay.
Und das ist der Psychologie geschuldet, ist mein wichtigster Tag immer der Freitag. Die Woche kann schlecht gewesen sein, wie sie will. Ich muss am Freitag einen Fisch fangen. Das ist mein wichtigster Fisch, weil die Leute am Samstag wieder nach Hause fahren. Hm. Und deswegen ist es ganz wichtig, hinten raus zu fangen und nicht vorne. Lässt sich sehr schlecht zu planen, sehr oft, aber das ist halt die Psychologie. Das ist der Mensch, der hat das dann drinne. Und deswegen ist der erste Fang, wenn die ankommen und fangen sofort einen Fisch und dann passiert hinten raus gar nichts mehr, ist die Tour für die scheiße.
Okay, obwohl sie
aber wenn die am letzten Abend 1,50 Meter fangen, ist die Tour mega.
Okay.
Weil sie halt auf ein Ziel hingearbeitet haben. Hm. Und dann ist die Größe wurscht, ne? Dann ist auf einmal die Größe nach 6 Tagen ohne Erfolg völlig egal. Hauptsache, du hast dann noch was.
Also
und das ist halt die Psychologie.
Also im Endeffekt zu schnell große Erfolge, ohne dass wir was geleistet haben, ist dann die Wertschätzung gar nicht so da.
Ja, genau.
Und hast du dann da auch so gewisse Routinen, die du jeden Tag abspulst bei der ganzen Sache? Oder probierst du dann nochmal andere Dinge, neue Dinge aus? Oder wie wichtig ist es überhaupt, dass du dann gewisse Routinen hast in dieser Zeit, wenn du da am Wasser bist?
Ja, also ich habe meine Routine, das fängt allein damit an, frühs das Wasser erstmal zu beobachten, Wetterbericht zu checken und, was auch wichtig ist, ich hole jede Route einzeln wieder rein. Das ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat, vielleicht schwer vorstellbar, aber wir angeln sehr oft beide Distanzen von unserem eigentlichen Angelplatz und ich korbel diese Routen nicht einfach wieder rein mit der Rolle, sondern ich fahre zu jeder einzelnen hin, heb die an, guck, ist die sauber, hängt da Laub drinne, hängt da Dreck drinne, wie sehen die Köder aus, sind die fit, sind da überhaupt noch welche dran, habe ich eventuell einen Biss verpennt, wie auch immer. Und spätestens dann brauche ich meistens so 3-4 Stunden, check das alles, check das Wetter und dann mache ich eine neue Strategie für den kommenden Tag. Und komplett neue Sachen probiere ich eigentlich in meiner Freizeit und nie mit Gästen. Mit Gästen angle ich auf Sicherheit. Und Sicherheit ist für mich, ich will Fisch fangen.
Und dann greifst du auf die bewährten Methoden und Routinen zurück.
Genau.
Und genau. Wenn jetzt jemand sagt, oh, das war jetzt sau interessant, was ich da gehört habe. Also ich fand es sau interessant, was du uns alles hier erzählt hast. Viele neue Dinge dabei. Und wird auch vielleicht mal angeln gehen. Und was wären da die ersten Schritte? Wenn da jetzt jemand sagt, ja, ich habe Bock, vielleicht erstmal mit kleinen Fischen anzufangen. Ja, kannst du uns da irgendwas empfehlen? Und
Definitiv. Also definitiv ist es immer am besten, mit kleinen Fischen anzufangen. Ich sehe das zum Beispiel auch bei meiner Tochter. Ich würde nie, wo sie noch klein war, mit ihr zum Wallerangeln gehen. Wichtig ist, das Gewässer und dieses ganze Ökosystem kennenzulernen. Also das heißt auch, Frösche zu beobachten, Lorche, wann kommen die, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wann leichen die, wo finde ich Krebse, wann kommen die raus, wie ist es mit Muscheln, Blaualge, das sind alles so Sachen, warum kippt jetzt ein Gewässer an der Eutrophierung und so weiter, dann kann ich gleich das Angeln aufgeben, wenn die Blaualgen zum Beispiel absterben und all diese Faktoren. Und ich würde jedem raten, diese Faszination Angeln passiert in der Regel erst dann, wenn einer Erfolg am Wasser hat. Und das wird er eben beim Wallerangeln oder beim Karpfenangeln, Raubfischangeln nicht sofort erleben. Und deswegen ist eigentlich das Beste, mit einer ganz normalen Stipprute, also so eine zum Ausziehen, da ist keine Rolle dran, nichts. Die kann man sich kaufen, die kosten auch nicht die Welt. Da geht der Einstieg irgendwo los bei 30 Euro. Da kommt vorne dran Schnur, die sind in der Regel zwischen 5 bis 8 Meter lang, diese Stippen. Und dann kauft man sich ein paar Maden und setzt sich einfach mal an ein Gewässer und fängt dann an zu stippen. Und dann fängt man alles, von Grundeln über Rotfedern, Rotaugen, kleine Barsche, man Giebel, man eine Prasse. Und das sind dann so Sachen, da kommen Erfolgserlebnisse und spätestens dann entsteht so ein Impuls, dass man sagt, das war cool, ich habe die Zeit um mich herum vergessen, ich habe alles um mich herum vergessen, das hat mir Spaß gemacht, jetzt will ich einen Step mehr. Was ist, wenn da mal wirklich ein großer Fisch beißt und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn ich einen Rat eingeben darf, kauft euch eine Stipprute, 8 Meter lang mit der jeweiligen Schnur dazu. Das sind meistens so 0,14er bis 0,18er Vorfächer, kleine Pose, Maden gekauft, ein bisschen Stippfutter und dann kann man das überall mal probieren.
Kleine Schritte, kleine Erfolgserlebnisse. Und genau. So ist es auch mit Zielen, ne? Weil wenn ich jetzt ein Ziel habe, ich habe auch große Ziele, wie jeder weiß, der hier bei Mann sein Podcast dabei ist, aber kleine Teilziele, immer wieder freuen und dann hast du wieder den Impuls weiterzumachen, der nächste Schritt, wenn ich jetzt einfach nur von Anfang an das Ziel hätte, oh, ich will jetzt hier, keine Ahnung, 200.000 Follower und Mann sein Podcast so und so, ja, das dauert verdammt lange, ne? Und wird es jemals passieren, keine Ahnung, aber kleine Schritte, die sind auf jeden Fall machbar, dann haben wir ein Erfolgserlebnis und machen auch weiter, nicht nur beim Angeln, sondern halt auch im richtigen Leben.
Genau. Genau so ist es.
Du warst jetzt heute bei uns hier zu Gast und stellen wir uns vor, wir wären jetzt alle gemeinsam irgendwo an einem schönen Gewässer und du könntest uns noch eine Herzensbotschaft mit auf den Weg geben, die dir ganz wichtig ist. Wie würde die aussehen?
Eine Herzensbotschaft. Du stellst mir wirklich Fragen, weil wie gesagt, ich habe normal immer nur Podcast-Folgen, wo es rein um die Taktik geht und das ist für mich sehr einfach in Worte so zu kleiden. Eine Herzensbotschaft für alle. Ich denke halt immer wieder, was mir sehr oft auffällt, weil ich so viele Leute außen halt kennenlerne durch meinen Job, wie auch immer, dass Leute keinen Fokus haben auf irgendwas, was einen Spaß macht. Das fällt mir immer wieder auf. Und die Herzensbotschaft ist, dass jeder irgendwas hat, was ein Ziehen sollte. Ein Ziehen ist halt für mich, dass ich früh aufstehe, ohne mich zu rechtfertigen vor anderen. Warum mache ich das jetzt? Das kann ich nicht beschreiben. Ich habe das als Jugendlicher gemacht, habe da viel Anfeindung gehabt. Und das ist immer wieder sowas. Ich lerne so viele Leute kennen und dann kommt immer dasselbe. Wenn ich dann verheiratet bin und dann habe ich ein Gehalt und dann habe ich ein Auto und dann habe ich dieses so Muster zu durchlaufen und trotzdem nie anzukommen. Dann merkt man das immer, dass die so unzufrieden sind. Und das habe ich nicht. Ich stehe im strömenden Regen auf, alles ist durchnässt und ich habe es mir freiwillig ausgesucht. Mhm. Und ich gucke aufs Wasser und habe diesen Biss, warum habe ich nichts gefangen? Was habe ich falsch gemacht? Oder diese Anspannung eben beim Klopfen, wenn ich Fische auf dem Echolot sehe, dann weiß ich, ich habe schon 100 gefangen, 1000. Dann wäre es gar nicht so schlimm, wenn ich den einen eben nicht fange. Aber dann habe ich halt eine Gänsehaut, weil ich aufgeregt bin, beißt der jetzt oder beißt der nicht? Mhm. Und das ist das, was mir sehr oft bei vielen Leuten in unserer Zeit fehlt, dass diese Aufmerksamkeitsspanne so runtergegangen ist, dass es selbst beim Wheel-Konsum die ersten 3 Sekunden sind und dann wischen sie weiter. Die meisten Leute haben heutzutage kein inneres Feuer mehr für irgendeine Sache, wo es sich lohnt, für sich darum zu kämpfen.
Das waren sehr schöne Worte und da kann ich mich nur anschließen. Das ist auch meine Wahrnehmung und da schreibe ich zu 100% genau diese Entwicklung. Und ich kann jedem empfehlen, dass er beim Benny mal vorbeischaut. Ich werde euch alles verlinken in den Shownotes. Instagram, seinen Podcast. Wie heißt der Podcast eigentlich?
Der Wallerflüsterer.
Der Wallerflüsterer. Ich habe schon reingehört. Namen hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Dann dein Buch, Wallerangeln. Wallerangeln. Fänge. Planbar machen. Und ja, ich packe euch alles unten rein in die Shownotes. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich danke dir für die wertvollen Einsichten, was du da so treibst und machst. Und wir glauben oft, ach, jetzt war ich mal 2-3 Stunden draußen, das war ja viel. Du bist 5 Wochen am Stück draußen, geht auch. Und machst das Ganze noch hauptberuflich, Hut ab, geil. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht gemeinsam irgendwann wirklich mal so einen Waller rausziehen. Ich habe auch Geduld dazu.
Jederzeit gerne, melde dich einfach und dann bist du ein gern gesehener Gast in Italien.
Das freut mich. Und ja, dann danke euch fürs Zuhören, eine gute Zeit und wieder einschalten beim Mannsein Podcast und hört euch die Folge nochmal an, wenn ihr das nächste Mal die richtige Taktik braucht. Macht's gut. Benny, ciao, ciao.
Ciao.
Das war Mannsein Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.